Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen. Heute geht es wieder um die Frage Strompreise. Wie kommen die eigentlich zustande? Ist der Strom jetzt teuer oder billig? Und was bezahlt man da eigentlich alles, wenn die Rechnung ins Haus geflattert kommt? Das ist zumindest in den Medien immer wieder ein großer Aufreger, großes Thema. Und die Reduzierung der Stromkosten, insbesondere für die Wirtschaft oder Industrie, hat auch in den aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD Eingang gefunden. Eine ganz wichtige Rolle bei den Preisen spielt der Strommarkt. Dort wird Strom gehandelt, im Prinzip genauso wie an der Aktienbörse oder auf dem Großmarkt für Obst und Gemüse. Um das anschaulich zu machen, habe ich hier in diesem Podcast eine Kunstfigur erfunden. Das ist die Oma Krause. Und die kauft auf dem Wochenmarkt in großem Stil ihre Tomaten. Und dafür hat sie verschiedene Möglichkeiten, möglichst günstig an ihre Waren ranzukommen. Entweder sie geht zum Händler ihres Vertrauens, den habe ich hier Tomaten-Rudi genannt, oder sie nimmt an einer Art Versteigerung teil. Ihr könnt das nachhören in den beiden Folgen Oma Krause kauft Tomaten. Da ging es darum, welche Handelsplätze es für Tomaten so gibt. Also alles angelehnt an den Stromhandel natürlich. Also Dinge wie Day-Ahead-Markt oder OTC-Handel, Over-the-Counter, also über den Ladentisch, spielten da eine Rolle. Und in der letzten Folge, Oma Krause kauft noch mehr Tomaten, habe ich mit einer Kollegin von 50 Hertz darüber gesprochen, wie der computergestützte Handel mit Tomaten, nein, Strom natürlich, in der Realität funktioniert. Ganz wichtig zu wissen aber ist, dieser Einkaufspreis im Großhandel oder eben an der Börse, der unterscheidet sich erheblich von dem Preis, den die Kunden, also wir, am Ende an der Ladentheke für das Kilo Tomaten zahlen müssen. Da fließen nämlich noch andere Kosten rein. Also Transport der Tomaten zum Beispiel, die Lagerung, die Ladenmiete, Personal, Heizen und Beleuchten des Ladens, die Reinigung, Buchhaltung und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist es eben auch beim Strom. Der kommt beim Endverbraucher, also Privatkunden wie Großverbrauchern in der Industrie, nicht zum Einkaufspreis an, sondern da kommen allerlei Nebenkosten obendrauf. Und im Unterschied zum Tomatenhandel ist das beim Strom allerdings so, dass das sehr, sehr häufig durch Gesetze und Verordnungen detailliert geregelt ist. So, und diese Nebenkosten, die wollen wir uns heute mal genauer anschauen, unter die Lupe nehmen. Und dazu habe ich mir wieder einen Experten ins Studio geholt, den ihr vielleicht aus früheren Folgen kennt. Ich grüße ganz herzlich meinen Kollegen Klaus Hodurek. Er ist Senior Manager Energiewirtschaft bei 50 Hertz. Herzlich willkommen, Klaus.
Ja, herzlich willkommen auch dir, Volker. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und das wird ein spannendes Thema. Und ein lustiges, glaube ich, auch.
Kann schon sein, ja. Darauf freue ich mich. Und ich habe ja die Chance genutzt, dich jetzt hier sozusagen last minute zu gewinnen. Denn du gehst ja demnächst in den Ruhestand. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und wenn ich über Ruhestand rede, dann merkt ihr schon, mir sitzt jemand gegenüber, der schon eine lange Berufskarriere hinter sich hat und der nämlich das Stromsystem eben auch schon lange kennt, da auch seine Karriere gestartet hat, nämlich in der früheren DDR. Und da wir jetzt hier über Preise reden, fangen wir mal mit so einem Fun-Fact dann an. Kannst du dich denn noch erinnern, was der Strom zu DDR-Zeiten gekostet hat?
Kommt wie aus der Pistole geschossen, 8 Pfennig. Mhm. Zumal also, Brötchen 5 Pfennig, ein großes Brötchen 6 Pfennig, in der Semmel genauer gesagt, 6 Pfennig, Strom, Kilowattstunde, 8 Pfennig.
8 Pfennig, die Kilowattstunde und dann schon in Relation zu dem Brötchen gesetzt. Bisschen so wie heute, ne? Heute liegen wir bei 30 Cent pro Kilowattstunde und die Brötchen, die Semmel, die Schrippen, je nachdem, wo man einkauft, liegen auch ungefähr so in dieser Größenordnung.
Ja, hängt ein bisschen davon ab, wo man sie kauft.
Wo man sie kauft, richtig.
Interessanterweise im Bäckergewerbe teilweise sogar preiswerter als im Handel von größeren Ketten.
Ja, das stimmt. Ja, bevor wir tiefer einsteigen in die Stromrechnung, ich habe nämlich meine eigene Stromrechnung hier mal mitgebracht, kommt hier auf der Metaebene eine Einstimmung auf das große Wutthema Strompreise.
Eines der großen Mysterien unserer Zeit lautet, was ist teuer? Was ist billig? Gestern war ich im Supermarkt, um Tomaten zu kaufen. 1 Kilo für 2,50 Euro. Ich habe absolut keine Ahnung, was die gleichen Tomaten eine Woche vorher gekostet haben. 2 Euro vielleicht? Oder 3 Euro? War das gestern ein teurer Einkauf oder ein billiger? Klar ist jedenfalls, der Tomatenpreis schwankt und keinen Menschen regt das auf. Schon gar nicht Politik oder Medien. Beim Strom ist das anders. Die Frage, ob der Strom um 0, sonst was Cent pro Kilowattstunde teurer wird im kommenden Jahr, ist ein Politikum. Wird er etwas billiger, was selten vorkommt, sind die Schlagzeiten klein und sachlich. Wird er jedoch teurer, was die Regel ist, lauten die Schlagzeilen so. Deutschland droht Strompreisschock. Sat.1. Strompreisabzocke. Warum explodieren die Strompreise? Bild. Oder Strompreisterror. So wehren sie sich. RTL. Die Aufregung ist dann fast so groß wie beim Benzin an der Tankstelle. Es scheint so, als gäbe es ein Grundrecht auf stabile Benzin- oder Strompreise. Allerdings scheint der wirkliche Schock über die Terrorabzocke so groß zu sein, dass 2/3 aller Menschen sofort wieder vergessen, wie viel sie für diesen viel zu teuren Strom eigentlich bezahlen. Das hat jedenfalls die deutsche Energieagentur DENA herausgefunden. Der Grund für die Aufregung über Strompreise liegt wahrscheinlich auch darin begründet, wie sie zustande kommen. Bei Tomaten gibt es einen richtigen Preiswettbewerb. Beim Strom ist dieser Wettbewerb eingeschränkt. Man hat, trotz der großen Vielfalt an Stromanbietern, das Gefühl, irgendwie einem Monopol ausgeliefert zu sein. Und tatsächlich können wir als Verbraucher den größten Kostenblock auf unserer Stromrechnung in keiner Weise beeinflussen. Selbst wenn wir jedes Jahr den Stromanbieter wechseln und dabei immer einen Bonus einkassieren.
Ja, bevor wir jetzt da wirklich ein bisschen einsteigen und zwar die Stromrechnung mal angucken, schauen wir uns doch mal an, wo der Strompreis aktuell liegt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, April 2025, wer jetzt heute einen neuen Vertrag abschließt über eines der gängigen Portale, zahlt 27 Cent pro Kilowattstunde. Das ist etwas mehr als 2021 vor dem Krieg gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Gasversorgungskrise. Wer allerdings Bestandskunde ist, also nicht dieses Wechselspielchen andauernd macht, zum Beispiel beim Grundversorger, der zahlt derzeit im Durchschnitt, da werden ja Durchschnittswerte ermittelt, noch 35 Cent. Also da kann man schon durch Wechselverhalten auch viel optimieren. Und diese 35 Cent, nur zur Erinnerung, das ist ungefähr halb so viel wie nach dem Ende der russischen Gaslieferung und dem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline. Da hatten wir ja Spitzen von über 65%. Und auch die Industriestrompreise liegen inzwischen wieder auf dem Niveau von 2020 ungefähr. Ja, Klaus, jetzt schauen wir uns mal hier die Stromrechnung an, die ich mitgebracht habe. Ich sage nicht, von welchem Anbieter diese Stromrechnung ist, aber vom Prinzip her sehen die alle mehr oder weniger gleich aus. Das habt ihr übrigens alle auf eurer Stromrechnung. Muss es genau ausgewiesen werden, wie sich die Stromkosten zusammensetzen. Aber da stehen viele Positionen drin. Sie sind für die meisten Leute wahrscheinlich echt böhmische Dörfer, Abkürzungen und so weiter. Aber ich gucke jetzt auf meine Stromabrechnung drauf. Das ist so eine Tortendiagramm und das ist in der Mitte quasi durchgeschnitten. Auf der linken Seite steht hier mit 52% Ihr Anteil für Strombeschaffung und Stromvertrieb. Was verbirgt sich in diesen 52%?
Das ist ja so ein Aufreger, ne? Die Strombeschaffung, die Stromkosten. Überall, wo man hinguckt, wird immer gesagt, ah, die Börsenpreise, die gehen ja so stark zurück. Oder tagsüber ist ja der Börsenpreis sogar teilweise negativ. Und trotzdem, die bösen Stromversorger erhöhen die im Prinzip regelmäßig ihre Preise und senken sie nur sehr selten. Dazu muss man eben Folgendes wissen. Das eine ist der Großmarkt. Der Großmarkt, der schwankt. Das andere ist im Prinzip der Endkundenvertrag. Und beim Endkundenvertrag ist es so ähnlich wie früher mit den Kartoffeln. Die hat man im Prinzip im Herbst eingekauft zu irgendeinem Preis. Dann hat man sie in den Keller gepackt. Und hat dann Keimstopp drauf gemacht, damit sie den Winter überstehen. Und dann hat man den ganzen Winter von gegessen. Und dann hatte man einen Preis dafür.
Also so ein Stromverkäufer, jetzt hier Stromanbieter, der muss ja den Strom nicht nur für den nächsten Tag kaufen, sondern er muss ja seine Kunden ganzjährig beliefern können. Und deswegen hat er so ein breites Portfolio. Er kauft Strom langfristig ein, dann ist er vielleicht ein bisschen teurer. Und dann versucht er an der Day-Ahead-Handel oder im Intraday-Handel das zu optimieren und da noch günstigere Preise eventuell rauszuholen. Manchmal ist diese Rechnung aber daneben gegangen. Dann war es nämlich in diesen Krisenjahren im Day-Ahead-Handel und im Intraday-Handel plötzlich viel teurer als im Land.
Und das war eigentlich auch das Problem. Also ein gewissenhafter Händler, der hat sich dann eben langfristig am Terminmarkt abgesichert und wusste dann, wenn er jetzt 1000 Kunden hatte und eine bestimmte Strommenge einkaufen musste, dann hat er für das jeweilige Jahr, wo er das brauchte, hatte der dann im Prinzip schon eine Bandlieferung eingekauft am Terminmarkt und war preisgesichert. Dann gab es aber diese Turbo-Anbieter, und die haben darauf vertraut, also das sind so die Roulette-Spieler, sag ich jetzt mal, die haben darauf vertraut, dass sie am Head-Markt den Stromhelm viel billiger einkaufen können. So, und dann kam im Prinzip der Preisanstieg, durch den Gaspreisanstieg hat ja der Strompreis nachgezogen und die Folge war, die konnten halt nicht mehr die Kunden beliefern.
Weil sie viel teurer eingekauft haben, als das Versprechen zu verkaufen oder vertraglich
geregelt.
Sie
wären zahlungsunfähig gewesen.
Ja, genau.
So, und dann haben sie die rausgeworfen. Und wo ist das gelandet? Beim Grundversorger. Ja, bloß blöderweise der Grundversorger, der hatte natürlich auch schon sich eingedeckt gehabt am Markt. Und zwar für die Kunden, die in der Grundversorgung sind, beziehungsweise mit denen er im reblichen Fall kalkuliert. Und wenn da jetzt ein Riesenschwung von neuen Kunden reinkommt, die aus einer anderen Versorgung rausgefallen sind, na, dann steht er vor demselben Problem. So, das heißt, was macht der Vertriebsmann? Der sichert sich den Strompreis und der sagt, okay, vielleicht ist mein Kunde ein Lümmel und hält sich nicht an den normalen Kunden, sondern bezieht irgendwie anders. Also packe ich da noch einen Risikoaufschlag rein. Und mit dem Risikoaufschlag kann ich dann kurzfristig nachkaufen oder verkaufen, je nachdem, wie es gerade ist. Und das ist im Prinzip dann die Differenz zwischen dem Börsenpreis und dem Preis, der dann im Prinzip an den nächsten weitergegeben wird.
Deswegen steht hier auch dran, Ihr Anteil für Strombeschaffung und Stromvertrieb. Also da sind auch noch die Vertriebskosten natürlich dabei. Ne? Alles, was an Werbemaßnahmen und so weiter gemacht wird, um eben Stromkunden zu gewinnen, wird also auch mit da reingepackt.
Was man auch noch wissen muss dazu, das wissen eben viele nicht, wenn ich an der Börse Strom kaufe, also am Terminmarkt Strom kaufe und der Strompreis, der steigt oder sinkt, dann muss ich mit der Börse jeden Tag einen Zahlungsausgleich stattfinden. Das heißt, wenn ich zu 100 Euro Strom gekauft habe an der Börse und den nächsten Tag ist der Preis an der Börse 105, dann zahlt mir die Börse 5 Euro. Wenn der aber sinkt auf 95 Euro, dann muss ich 5 Euro an die Börse bezahlen. Das heißt, ich habe permanent so ein Cash-Geschäft mit der Börse und das muss ich auch noch mit einkalkulieren. Außerdem verlangt die Börse von mir noch eine Rücklage. Das ist nämlich für den Fall, dass ich dann doch irgendwann zahlungsunfähig werde, muss die sich ja auch irgendwie bedienen und das macht sie aus den Rücklagen. Das heißt, also das sind auch alles Kosten, die kommen da noch mit drauf auf das Ganze und die muss ich noch mit reinrechnen. Und da das ja im Prinzip nicht von alleine passiert, sondern dass da stehen Menschen dahinter, da steht Technik dahinter, die ich benutzen muss, ist natürlich auch klar, der Vertriebsaufwand, das sind nicht nur diejenigen, die von Tür zu Tür gehen und die Verträge verkaufen, sondern das sind auch diejenigen, die im Prinzip dieses ganze Business machen mit dem Kostenausgleich mit der Börse, mit dem Berechnen der Risiken und so weiter und so fort.
Also steckt eben tatsächlich mehr drin als die Strombörsenpreise, ne, die man auch quasi live sozusagen verfolgen kann. Also es macht eben dieser Anteil Strombeschaffung und Stromvertrieb macht ungefähr etwa die Hälfte aus. Man muss aber auch sagen, das ist in den letzten Jahren eher diese Kosten sind, mal abgesehen jetzt von dieser Krisenzeit, ne, aber wenn man das über eine Langzeitbetrachtung sich anguckt, seit Liberalisierung der Strommärkte Ende der 1990er Jahre, ist der Strompreis, der Anteil Strombeschaffung und Vertrieb eher gesunken. Also dieser Wettbewerb hat sich auf dem Strommarkt hat sich schon ausgezahlt und man hat ja eben auch die Möglichkeit, sich den günstigen Anbieter über Online-Plattformen zu suchen. Der Strom ist trotzdem tendenziell eher, nicht nur tendenziell, sondern der Strompreis für uns Verbraucher ist gestiegen über die Jahre hinweg und das liegt dann auch an dem zweiten Teil, über den wir jetzt sprechen. Das ist dieser sozusagen die zweite Torte hier, die schlägt bei mir mit 48% zu Buche, bei manchen 49, variiert so ein bisschen. Und das ist der Anteil für Steuern, Abgaben, Netzbetrieb und Messstellenbetrieb. Und das wiederum schlüsselt sich in eine ganze Reihe von Positionen auf. Und ich fange mal mit dem an, der da am heftigsten immer ins Kontor schlägt und der auch viel diskutiert wird in der Öffentlichkeit und tatsächlich auch steigt aufgrund eben zahlreicher Gründe. Das ist das Netznutzungsentgelt.
Ja, das Netzentgelt, ein alter, ewiger Streitpunkt um alles, wo auch im Prinzip immer gesagt wurde, da füllen sich welche die Taschen damit. Ja, damit ich überhaupt den Strom beim Kunden landen lassen kann, brauche ich natürlich eine Infrastruktur. Das ist wie beim Autofahren mit der Autobahn oder bei Wasserwegen oder sonst irgendwas oder bei der Bahn die Schienenwege. Diese Infrastruktur, das sind einmal die Leitungen, das sind die Transformatoren, muss ich aber eben auch noch dazu rechnen, dass ich auch noch zusätzliche Dienste brauche. Also das, was im Prinzip dann die Polizei, die den Verkehr regelt und die Ampeln etc. pp., das machen die Netzbetreiber noch zusätzlich. Also das heißt, die sorgen dafür, dass die richtige Spannung vorhanden ist an den einzelnen Knoten. Die sorgen dafür, wenn mal irgendwo ein Unfall ist, dass der Verkehr umgeleitet wird, sprich Redispatch. Die sorgen dafür, wenn im Prinzip zu viel Verkehr auf der Kreuzung ist, dass dann im Prinzip Pausenzeiten eingelegt werden, das ist die Regelenergie, oder dass im Prinzip, wenn die Plätze nicht ausreichen im Bus, dass dann noch ein Extrabus bereitgestellt wird. Das sind so die Generaldinge und da beim Strom.
Und alles zusätzlich noch, die sorgen, wenn man jetzt schon in deinem Bild bleibt mit den Straßen, die sorgen dafür, dass neue Straßen gebaut werden.
Das außerdem, ja, das kommt nur dazu. Und dann, was viele eben noch dann nicht auf dem Schirm haben, beim Strom geht alles ein bisschen schneller als im Straßenverkehr. Und das heißt mit anderen Worten, wenn da mal irgendwo ein Unfall ist, dann ist auf einmal ein Riesenhaufen Überschuss da und der muss auch irgendwie weg. Das heißt, da muss ich mir noch Werkzeuge bauen, mit denen ich verhindere, dass im Prinzip jeder Unfall, der irgendwo stattfindet, sofort zu einer Katastrophe führt.
Wenn wir jetzt aber nochmal da bleiben, die Netzentgelte ist eine furchtbar komplizierte Geschichte. Es gibt richtig dicke Bücher, wo drin steht, wie diese Netzentgelte ermittelt werden. Da haben wir verschiedene Netzebenen. Also die Übertragungsnetzbetreiber, wir beide hier, Klaus, wir arbeiten ja beim Übertragungsnetzbetreiber. Wie ihr wisst, wir sind dafür zuständig, den Strom über große Entfernungen zu transportieren. Wir haben auch einen Anteil an diesen Netznutzungsentgelten. Das ist aber der etwas kleinere Anteil. Wie hoch ist der ungefähr? Weil der Anteil der Übertragungsnetzbetreiber?
Ja, war auch im letzten Jahr eine ziemlich heiße Diskussion, als die Übertragungsnetzentgelte verdoppelt werden sollten. Da war ja immer dann von 6 Cent die Rede. Das ist natürlich theoretisch richtig für den nachgelagerte Netzebene. Das sind aber die 110 KV-Netzbetreiber, die Verteilungsnetzbetreiber. Beim Haushaltskunden kommen da ungefähr 1,5 Cent an, wenn man das auf die ganze Leistung dann verteilt.
Der größere Anteil dieser Netznutzungsentgelte entfällt eben auf die Verteilnetzbetreiber. Das sind eben diejenigen, die den Strom dann in der Fläche verteilen oder eben in der Fläche einsammeln, wenn es um Erzeugungsanlagen geht. Und die auch bei uns zu Hause dann kommen, um die Zähler einzubauen, auszubauen und so weiter. Auf die entfällt der größte Anteil. Das ist auch ein Politikum, gerade wenn man jetzt Ostdeutschland, Westdeutschland anguckt, Norden, Süden. Da hat es so ein Paradox gegeben in den letzten Jahren. Das ist immer noch nicht vollkommen beseitigt. Ausgerechnet dort, wo es die meisten Windräder stehen, wo die meisten erneuerbaren Energien erzeugt werden und folglich auch die wenigsten Menschen leben, dort sind diese Netzentgelte am höchsten gewesen und sind es teilweise immer noch. Die soll neu geregelt werden. Warum ist das so?
Naja, hat man ja jetzt so angefangen zu korrigieren. Ist halt ein schwieriger politischer Prozess. Das muss man eben ehrlicherweise auch mal sagen. Denn man hat ja auch unter Diskussion gesehen, bei jedem Prozess gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und Gewinner und Verlierer sind ja nicht nur Oma Krause, um mal dabei zu bleiben, die Tomaten kauft, sondern die Gewinner und Verlierer sind ja auch Industriebetriebe. Das heißt, wenn irgendwo das Netzentgelt dann plötzlich steigt, dann hat das natürlich massive Auswirkungen auch auf die ansässige Industrie und das Gewerbe.
Du hast schon erwähnt, es gibt jetzt von der Bundesnetzagentur ein Verfahren, wurde angestoßen, dass diese Netzentgelte auch auf der Verteilnetzebene angeglichen werden sollen. Kompliziertes Verfahren. Auf der Übertragungsnetzebene gibt es diese Angleichung schon. Da hatten wir auch unterschiedliche Netzentgelte auf der Übertragungsnetzebene. Aber seit einigen Jahren, seit 2 Jahren, 3 Jahren.
Ja, 3 Jahren, ja. Das hatte man sukzessive, hatte man den Anteil immer mehr erhöht und hatte dann gesagt, okay, im Prinzip sollen die unterschiedlichen Belastungen der Übertragungsnetzentgelte jetzt nicht zu unterschiedlichen Netzentgeltbedingungen in Deutschland führen und hat dann im Prinzip eine Angleichung herbei. Aber auch da gab es halt eine starke politische Diskussion dazu und die wird auch nicht abebben.
Sehr kompliziertes Verfahren. Wir widmen uns einem anderen, etwas einfacheren Posten auf meiner Stromrechnung und der schlägt hier auch stark zu Buche. Das ist die Umsatzsteuer. Wir zahlen eben auf jede Kilowattstunde auch 19% Umsatzsteuer. Und mit anderen Worten, bei jeder Stromerhöhung, wenn der Strom teurer wird, verdient einer, wer ist das?
Naja, das ist der Staat.
Genau. Aber es ist eben auf der Rechnung doch die zweithöchste Position. Und dann kommt hier an dritter Stelle die Konzessionsabgabe. Was ist das?
Ja, das ist ja mein Lieblingsthema. Ne? Also die Konzession hat ja schon der alte Fürst verteilt, zum Beispiel zum Ausschank von irgendwas oder zum Verkauf von irgendwas auf dem Markt etc. pp. Die Konzessionsabgabe für leitungsgebundene Versorgung, das betrifft die Strom- und Gasversorgung und auch die Wasserversorgung, die ist ja dann nach dem Krieg nochmal eingeführt worden, um die Infrastruktur zu stärken.
Und ist das, ist so eine Art Wegerecht. Die Gemeinden, ja, das ist auf lokaler Ebene organisiert.
Das ist so eine Art Wegerecht, aus dem im Prinzip die Gemeinden dann Einnahmen haben, mit denen sie dann im Prinzip auch dafür sorgen können, wenn der Versorger da seine Gasleitung oder seine Stromleitung irgendwo reingemacht hatte, dass er dann hinterher die Straße auch wieder reparieren kann.
Und aber auch das ist nicht Wildwuchs, so wie zu früheren Zeiten, wo vielleicht jeder Fürst,
konstant.
Sondern das ist geregelt. Da gibt es die Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, die sogenannte Konzessionsabgabenverordnung KAV. Da ist das genau geregelt, wie viel Konzessionsabgabe die Kommunen nehmen können. Das ist gestaffelt nach 25.100, 500.000 Einwohner. Also der Höchstbetrag sind für Großstädte 2,39 Cent pro Kilowattstunde. Nimmt aber kaum eine Großstadt, sondern die Kommunen, die verhandeln das dann mit ihren jeweiligen Grundversorgern oder mit ihren jeweiligen regionalen Stromnetzbetreibern, wie hoch diese Konzessionsabgabe ist. Aber schlägt tatsächlich auf der Rechnung doch ganz schön zu Buche.
Ja, und aber man muss eben auch Folgendes sagen, wir können die natürlich jetzt abschaffen, aber dann wird die Gemeinde irgendwas anderes erhöhen müssen. Dann werden sie zum Beispiel für den Straßenausbau höhere Gebühren erheben müssen, etc. Mhm. Das heißt, das ist von der Sache her, man kann natürlich jetzt immer sagen, ich mache jetzt was am Strompreis, damit der niedriger wird, aber das ist Augenwischerei, ne? Also weil irgendwoher muss das Geld ja kommen. Ja,
rechte Tasche, linke Tasche.
Ja, genau.
Genau. Etwas anderes, das ist auch wieder jetzt in der politischen Diskussion, die Stromsteuer. Die hieß nicht immer Stromsteuer, ne?
Doch, die Stromsteuer ist im Prinzip entstanden noch zu Zeiten von Gerhard Schröder, muss man dazu sagen. Und was war das Ziel gewesen?
Das war
Ziel
ein größeres Ökosteuerpaket. Mineralölsteuer drin. Und dann eben auch wurde diese als eine Art Ökosteuer sozusagen eingeführt.
Das hing ein bisschen mit den Sozialreformen zusammen, indem man gesagt hat, der Sozialabgabenanteil an der Arbeit, der ist so hoch, wir müssen den senken und das machen wir ganz elegant, indem wir Arbeitskosten niedriger machen. Das heißt, wir senken die Rentenversicherungsbeiträge und stattdessen erhöhen wir die Steuern auf den Verbrauch. Und da so ein Kernverbrauch ja unterm Strich der Stromverbrauch ist und die Leute alle ein bisschen sorgsamer mit Energie umgehen sollen, führen wir einfach die Stromsteuer ein und füllen damit im Prinzip die Rentenkasse.
Und damit ging man ja übrigens an die Obergrenze des in der EU zulässigen, so 2,01 Cent pro Kilowattstunde, also ganz ordentlich. Du hast es eben schon erwähnt, es gab da noch so eine Art pädagogischen Effekt dabei oder ein gewünschter pädagogischer Effekt. Man hat gesagt, wir machen einfach Strom teurer, damit die Leute energieeffizient, bewusster eben mit diesem kostbaren Strom umgehen. Eigentlich ganz guter Gedanke, hat aber nicht so richtig funktioniert. Passt jetzt auch nicht mehr so 20 Jahre später so richtig in die Zeit. Weißt du, wie die aktuelle Entwicklung jetzt bei der Stromsteuer ist? Die haben wir ja noch auf der Rechnung.
Ja, es gibt Überlegungen, die zu reduzieren auf das Mindestmaß, aufs europäische. Und dann sage ich jetzt aber, dann muss man sich aber gleichzeitig Gedanken machen, woher dann die 100 Milliarden kommen, die jedes Jahr in die Rentenkasse fließen.
Also es sind, so viel ist es nicht, die Stromsteuer bringt 7 Milliarden Euro. Ja. Aber trotzdem, wenn man sich überlegt, wie wurde in der letzten Regierung, in der Ampelregierung, über viel geringere Beträge gestritten. Daran ist am Ende die Regierung auch zerbrochen. Und hier würden dann eben 7 Milliarden Euro aus dem im Haushalt würden letztendlich fehlen, müssten aus anderen Einnahmen, aus anderen Quellen kommen. Aber du hast schon gesagt, das europäische Mindestmaß ist dann wirklich ganz wenig, 0,0 sonst was Cent. Also es würde quasi auf der Rechnung hier nicht mehr ins Gewicht fallen. Das sind dann
50 Euro weniger im Jahr. Also, merken die meisten gar nicht.
So, wenn wir jetzt hier weitergehen, die Konzessionsabgabe haben wir. Und da haben wir jetzt aber noch so kleinere Positionen, aber kann man auch drüber reden, die sogenannte Offshore-Netzumlage. Was ist das wiederum für ein Ding?
Ja, das ist auch ein ziemlich altes Relikt. Als man angefangen hat, damals Offshore zu bauen, da war noch nicht so richtig hundertprozentig klar, wie wird denn das alles mit den Anschlüssen funktionieren.
Also Offshore als Windenergieanlagen auf dem Meer.
Und was passiert denn mit den Offshore-Windanschlüssen und mit den Leitungen und wie oft fallen die denn aus im Jahr? Und was passiert mit der Investition für denjenigen, der da im Prinzip in der Nord- oder Ostsee die Parks gebaut hat? Und diese Offshore-Umlage, die sollte eigentlich ausgleichen die möglichen Risiken, die durch einen verspäteten Anschluss, weil, wie gesagt, wir sind ja in einer Lernphase noch bei diesen Technologien, die durch einen verspäteten Anschluss oder durch irgendwelche Störungen, die da verursacht werden. Operation am offenen Herzen, so nach dem Motto, eine Art Versicherung. So, und jetzt war im Prinzip weder für diejenigen, die da draußen bauen, noch für die Netzbetreiber war das Risiko zumutbar. Und dann hat man gesagt, okay, dann verteilen wir das Risiko halt auf alle Schultern. Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr, weil man die komplette Finanzierung der Anschlüsse reingepackt hat.
Also alles, die Stromanschlüsse für Offshore-Windparks, also Windparks auf dem Meer, die Strecke vom Meer, also da gibt es ja auch dann Umspannwerke auf dem Meer, so Plattformen, die da errichtet werden. Das gehört also mit dazu. Dann die Kabel, die bis an Land führen, bis zu dem sogenannten Netzverknüpfungspunkt an Land, also das Umspannwerk an Land, wo dann der Strom ins Landnetz eingespeist wird. Die Kosten dafür werden eben über diese sogenannte Offshore-Netzumlage finanziert, die übrigens seit einigen Jahren, weil wir auch sehr viel Offshore ausbauen wollen, da gibt es ja große Ziele, ansteigt. Aber der Anteil hier auf der Rechnung sind hier bei mir 1,34%. Das ist also durchaus überschaubar. Dann gibt es ja noch einen anderen schönen Punkt, den verstehe ich absolut überhaupt nicht, habe ich aber jetzt im Vorfeld nicht recherchiert. Paragraph 19, Strom-NEV-Umlage.
Heiß diskutiertes Thema. Das sind die berüchtigten Industrienetzentgelte. Das sind diese 7000 Stundenkunden etc. Die kriegen eine Netzentgeltreduzierung. Und irgendwoher muss das Geld ja dann kommen, was in der Kasse fehlt bei den Netzbetreibern. Und das holt man sich von der Solidargemeinschaft.
Okay. Das sind die, die diesen Bandstrom sozusagen, kontinuierlich Strom in einer gewissen Größenordnung eben beziehen und dafür so eine Art Bonus, sagen wir mal, kriegen. Ja. Heiß diskutiert aber deshalb, weil dieses Prinzip im Prinzip umgekehrt werden soll. Weil wir haben jetzt nun mal ein Stromsystem, das aus fluktuierenden Energien gespeist wird. Viel Wind, Sonne, mal gibt's Wind, mal gibt's keinen Wind, mal gibt's viel Sonne, viel zu viel Sonne, dann gibt's wieder gar keine Sonne. Also das ist stark schwankend und eigentlich ist die Idee, theoretische Idee, zu sagen, gut, liebe Industrie, ihr müsst eigentlich eure Produktionsabläufe, eure Technologien auch darauf einstellen und auch flexibilisieren. Ja. Jetzt sagen die aber, gut, das kann man aber nicht, wir können ja nicht, nur weil die Sonne scheint, unsere ganze Belegschaft jetzt am Sonntag in die Fabrik holen, damit die ordentlich arbeiten. Also das ist ein ganz heißes Eisen zwischen Industrie und Politik. Ja. Macht hier 0,95% auf der Stromrechnung.
Als angehender Opa Krause, sage ich jetzt mal, sage ich, aber so eine Umlage, die man solidarisiert, die ist immer sinnvoller, als die Industrie damit zu belasten und sie dann letztlich aus dem Land zu treiben. Weil dann gehen uns im Prinzip die Arbeitsplätze verloren, die wir brauchen, um unser Sozialversicherungssystem zu finanzieren.
Als nächstes hier auf meiner Rechnung ist auch was Schönes, das werden die meisten überhaupt auch nicht wissen, die sogenannte KWKG-Umlage. KWKG steht für Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Warum gibt es da auch eine Umlage und wer kriegt die und warum?
Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Das ist wie folgt zustande gekommen, als wir 2000 im Prinzip die oder 98 ging die ja los, die Liberalisierung der Stromnetze und die Liberalisierung des Strommarktes kam, wurde natürlich die Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zur konventionellen Erzeugung sehr viel teurer. Und es bestand die Angst, dass man im Prinzip alle KWK-Anlagen stilllegt. So, und dann hätten wir ein riesen Wärmeversorgungsproblem gehabt. Oder wir hätten den Wärmepreis so hoch machen müssen, dass im Prinzip die Wärmeversorgung so teuer geworden wäre, dass viele, ich sage jetzt einfach mal, gefroren hätten. So, deswegen hat man Folgendes gemacht. 2000.
2000, okay.
Deswegen hat man Folgendes gemacht, nachdem es im Prinzip eine Klage gegen das EnWG und gegen das EEG gab von den großen Kommunen, hat man im Prinzip Konsens gefunden und hat gesagt, ihr bekommt übergangsweise für eure KWK-Anlagen eine Vergütung und die zahlt der Netzbetreiber und holt sie sich dann im Prinzip von den Stromkunden wieder. Mhm. So, und das ganze System hat sich jetzt über 20 Jahre
auch verselbstständigt, wie so viele.
Ja, auch weiterentwickelt. Man hat dann zwischenzeitlich noch mit eingebracht, dass die Wärmenetzausbauten, also der Fernwärmenetzausbau da mit reinkommt, etc. Ist eine relativ kleine Umlage mittlerweile, konstant. Und da ich im Prinzip ja Wärmeversorgung nicht am Wärmebedarf vorbeiplanen kann, kann man das auch so machen.
Also das ist auch ja wie beim EEG auch gestaffelt nach Anlagengrößen. Also Es gibt ja eben auch in Gebäuden oder in Gebäudenensembles oder in Stadtquartieren, die können ja auch über sogenannte Blockheizkraftwerke versorgt werden. Das sind eben auch Kraftwärmekopplungsanlagen. Und für diese kleinen Anlagen gibt es dann eben eine höhere Vergütung, wenn der Strom eingespeist wird, als bei größeren Anlagen. Große Kraftwärmekopplungsanlagen sind zum Beispiel sogenannte GUD-Kraftwerk, Gas- und Dampfturbinenkraftwerk. Wie in Berlin gibt es quasi die Kraftwerke, die ja in Berlin betrieben werden, die Gaskraftwerke und auch die Kohlekraftwerke sind alle mit Kraft-Wärme-Kopplung, also die haben alle Fernwärme dran. Und jetzt im Zuge der kommunalen Wärmeplanung, die ja verstärkt werden soll, hat die vorherige Regierung auch beschlossen, wird die KWK vielleicht nochmal eine zusätzliche Bedeutung bekommen, weil die Fernwärme ja weiter ausgerollt werden soll und überall auch dorthin kommen soll, wo es bisher noch keine Fernwärme gibt.
Und insofern ist es schon richtig, dass man da im Prinzip auch eine gewisse Förderung zur Verfügung stellt. Solange die nicht überbordernd ist, ist das auch okay.
Genau. Also das läuft ja auch immer relativ smooth. Ich kann mich erinnern, dass diese KWK-Gesetz schon mal, glaube ich, zum Jahr 2020 abgeschafft werden sollte. Dann hieß es 2025, jetzt ist es auf 2030 wieder verlängert worden. Da gibt es irgendwie eine Gesetzesvorlage vom Ministerium, das wird im Bundestag kurz behandelt. Da heben alle ihre Hand. Da gibt es eigentlich gar keine Diskussion groß darüber, weil das eine relativ schmerzfreie Angelegenheit ist. Ja, jetzt sind wir die ganzen Positionen hier auf meiner Stromrechnung durchgegangen. Und so setzt sich dann quasi dieser Cocktail, dieser Preiscocktail zusammen, den ihr alle auf der Stromrechnung findet. Also die meisten Leute gucken sich die Stromrechnung ja eigentlich gar nicht an. Da kommen ja irgendwie 5 Seiten, die muss man sich heutzutage auch noch meistens ausdrucken, weil sie auf irgendeiner Online-Portal dann hinterlegt ist. Aber wenn man sich dafür interessiert, dann lohnt es sich durchaus, sich das mal genauer anzugucken. Ja, das war's für heute. Klaus, herzlichen Dank, dass du wieder hier geblieben, wieder zu mir gekommen bist. Nicht hier geblieben bist auch, aber überhaupt, dass du gekommen bist. Und ich bin sicher, es gibt noch das eine oder andere spannende Thema in Zukunft. Da werde ich dich reaktivieren und aus dem Ruhestand zurückholen. Ja, in der nächsten Folge Strom zum Anfassen geht es noch einmal um den Strom und die Beziehung zu den Tomaten. Und dann reden wir über die guten Ökotomaten, oder? Den Ökostrom, also beides. Und die Frage, sind die Ökotomaten eben wirklich bio und ist der Strom wirklich bio, der so als Ökostrom verkauft wird? Was heißt das eigentlich, bio? Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.